herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend. Es ist Mittwochabend und natürlich sind wir wieder live aus Norddeutschland. Herzlich willkommen bei Das. Aktuell sehen Sie unseren Gast in der neuen Staffel von Charité. Aus dem Dortmunder Tatort könnten Sie ihn kennen. Im Kino läuft er gerade mit Spuk unterm Riesenrad. Alle sagen von ihm, er sei einfach mal sensationell nett und voller Energie. Und dann spielt er auch noch Horn. Schauspieler Moritz Fürmann ist heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Lieber Moritz, moin, freue mich sehr, dass du da bist.
Moin, ja, danke für die Einladung.
Wir haben was völlig außerhalb der Musik, völlig außerhalb der Kunst. VfB Stuttgart. Du bist Fan vom VfB Stuttgart.
Ja, leider schon so lange und es ist wirklich kein einfaches Los, Fan des VfB zu sein. Aber damals, 2007, als wir Meister wurden, war ich im Stadion. Ja. Und durfte dieses unfassbare Spiel gegen Energie Cottbus miterleben. Und als dann der Meister-Korso durch die Stadt zog, habe ich mich kurzerhand vor das Auto von Fernando Mera geworfen, der diese Schale im Auto hatte, und war einfach nur wahnsinnig begeistert und hat das kurz angehalten. Und ich hatte einen kurzen Blickkontakt mit ihm und ich bin ja leidenschaftlicher VfB-Fan.
Also das passiert, wenn man in Kassel geboren ist, dann wird man Fan vom VfB Stuttgart.
Na, mein Vater kommt von der Schwäbischen Alb. Ah, und dann hat er mir als kleiner Bub hat er mir eine VfB Stuttgart Bettdecke geschenkt. Ja. Und wenn du einmal mit dem Fritzle da eingeschlafen bist, dann bist du für immer VfB-Fan.
Glaubst du, dass Stuttgart noch in der Liga vor den Bayern landen wird am Ende?
Boah.
Jungs, ich meine, im Moment punktgleich,
ne? Jungs, ja.
Punktgleich momentan. Ne?
Das ist super spannend. Also sie spielen so toll und so eine tolle junge Mannschaft. Und der Trainer Sebastian Hoeneß hat das so unfassbar zusammengefügt. Also ich drücke alle Daumen. Toi, toi, toi.
Bevor wir jetzt zu fußballaffin werden, gestern Abend trotzdem Bayern gesehen, Champions League gegen Arsenal, 2:2.
Ich habe es nur im Ticker miterlebt.
Also, es war schon spannend.
Ja.
War schon geil. Muss ich ehrlich sagen.
Muss es noch nachgucken. Ich habe pflichtmäßig natürlich Mediathek geschaut.
Ja, selbstverständlich, ist ja klar. Ne? Also Charité, und also, da gehört ja auch einiges zusammen. Aber du wolltest tatsächlich auch mal Sportkommentator werden. Also insofern ist das nicht so ganz weit weg. Ne?
Genau, wenn das mit der Schauspielerei nichts wird, dann werde ich Sportkommentator. Ich habe mit Julia Scharf schon ein Interview geführt.
Ja,
das war total aufregend.
Weil, das war jetzt gerade die letzten Tage.
Genau, das war die letzten Tage. Und da hat sie dann auch so ein bisschen auf den Sport übergeschwenkt. Das hat mir gut gefallen, auch wie du jetzt.
Ja, du hast ja auch im Düsseldorfer Theater, habt ihr auch mal ein Projekt dazu gemacht, ne?
Da haben wir ein, ich glaube, Europameisterschaftsfinale kommentiert, live kommentiert, improvisiert mit einem Musiker noch. Das war ziemlich lustig. Als der Ball dann so lief, hat der also Stummfilmmusik dazu gespielt. Das war wahnsinnig lustig. Also ich habe mich selber, glaube ich, am meisten amüsiert, bis es dann auf die 90. Minute rauslief. Und dann war plötzlich klar, Mist, wir müssen noch eine halbe Stunde länger machen. Das ging auch in die Verlängerung. Da dachte ich so, Gott, wie soll das jetzt gehen?
Aber am Klavier. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend unser Gast bist.
Danke.
Und das Interessante ist, was ich gerade festgestellt habe, unser Gast ist nicht nur Hornist, Profi-Schauspieler, er kennt auch die besten Igelwitze. Also das muss man einfach jetzt mal sagen. Erzähl noch mal bitte, Moritz.
Da stehen zwei Zahnstocher im Wald, sagt der eine, kommt ein Igel vorbei und sagt der eine zum anderen, ja, wenn ich gewusst hätte, dass ihr im Bus fährt.
So, Moritz Fürmann.
Von meinen Sühnen.
Moritz Fürmann heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Einen kurzen Vorgeschmack von seiner Karriere jetzt von Gitta Olsen von Gehr.
Ruhe bitte. Wenn er spielt, sollte man genau hinschauen. Er beherrscht die leisen Töne. Ob unglücklich verliebt?
Schaffe ich nicht.
Bis zum Anschlag genervt?
Hör doch mal auf, dir was vorzumachen. Du warst nicht sein bester Freund. Es war immer Jonas.
Oder psychisch labil?
Wenn ich in diesen Wagen steige, werde ich... Ich bin dann anders.
Sein Spiel berührt uns.
Kann nur ein Irrtum sein.
Angefangen im Theater, spielt er lange in Potsdam und Düsseldorf.
Der Mephisto ist meine Rolle.
Natürlich kann er auch tanzen.
Passt Ihnen irgendwas nicht? Kann ich irgendwie behilflich sein?
Ich muss nur aufs Klo, wenn Sie mir dabei behilflich sein wollen.
Oh.
Aktuell ist er in der neuen Staffel Charité zu sehen. Heute zu uns gekommen, Schauspieler Moritz Fürmann.
Fast ein bisschen schade, dass du diesen Polunder nicht trägst. Eben gerade in der letzten Szene von Charité da. Aber ich muss dir mal ein Kompliment machen. Ich finde, in diesen kurzen Ausschnitten von dir hat man so gesehen, es macht einfach Spaß, dir zuzusehen.
Es macht auch wahnsinnig Spaß zu spielen. Also ich habe es auch gerade gesehen und musste zwei, drei Mal laut lachen, weil es, ich bin auch immer jemand gewesen, der von Rolle zu Rolle, könnte ich dir jetzt sagen, was ich da gelernt habe und was ich da mitgenommen habe. Mhm. weil das immer so, ja, das sind so Stationen im Leben. Und ich meine, wir reden jetzt ein Jahr nach Aufzeichnung von Charité über Charité und zwischendurch ist auch wieder so viel passiert. Deshalb hat es immer so viel auch mit dem Leben zu tun und mit den Umständen. Und es ist total schön, jetzt Charité zu sehen und diese unglaublich tolle Truppe, mit der wir das gedreht haben.
Sich wieder so in Erinnerung zu rufen, auch die Zeit. Ne,
ja, man und die jetzt auch bei der Premiere alle wiederzusehen. Das ist total schön.
Ja, dann lass uns doch über Charité sprechen. Die neue Staffel, gestern Abend angelaufen, im ersten. Vorher war Charité, da ging es immer um Geschichte, um Vergangenheit dieses Krankenhauses in Berlin. Jetzt geht es um die Zukunft. Wir befinden uns im Jahr 2049, also 25 Jahre weiter. In welchem Zustand befinden wir uns da? Auch gerade was so Medizin angeht, was die ganze Welt, das Gesundheitssystem angeht.
Na, es ist ganz spannend, dass die Herausforderungen, mit denen wir es in 25 Jahren zu tun haben, unter Umständen jetzt schon angelegt sind. Ne? Also unter anderem der Klimawandel. Und vor 3 Wochen habe ich in Spiegel Online einen Artikel gelesen darüber, dass die Forscher sich gerade Gedanken machen darüber, dass der Permafrost auftaut und ein Bakterium, was Jahrtausende eingeschlossen ist, irgendwie plötzlich hervorkommt und wir als Menschen es damit zu tun haben und einfach gar nicht vorbereitet sind darauf. Und ich habe gestaunt, als ich das gelesen habe und dachte, die haben ja Charité geguckt. Weil das ist das Thema, was die Koryphäen der Charité mit unseren Autorinnen Tanja Bubbel und Rebecca Martin entwickelt haben als Szenarien für diese neue Staffel, die sehr wahrscheinlich auf uns zukommen könnten. Und das hat mich in seiner Aktualität total begeistert. Ja.
Du spielst Dr. Dylan von Böcker.
Bücken.
Ja. Bücken von Bücken. In welchem Zusammenhang steht er in der Charité und auch gerade in dem Thema, was die Problematik angeht?
Na, er ist Mikrobiologe, hat eigentlich darauf spekuliert, Leiter dieses Fachbereichs zu werden. Und ihm wird dann Maral Safadi vorgesetzt, die einen Mikrobiomscan praktisch erfunden hat. Das Mikrobiom ist sozusagen der Fingerabdruck eines jeden Einzelnen, der sich aus den ganzen Bakterien, die sich in deinem Körper und, befinden, zusammensetzt. Danach könnte man irgendwie sagen, ah, das ist Hinnack und das ist Moritz. Und wenn das gestört wird, wird der Mensch krank. Und das wird in dem Fall eines Patienten eben durch dieses Palio, wie wir es nennen, Bakterium, gefährdet. Und dann müssen sie herausfinden, wie sie das Mikrobiom wieder in eine Balance bringen. Und das ist hochspannend. Und ich finde das ganz toll, dass wir es eigentlich ganz gut geschafft haben, diesen Fall, der ja erstmal sehr abstrakt war, so emotional hingekriegt haben, dass man dem folgen kann und dass es wirklich sehr spannend geworden ist.
Wir schauen einfach mal rein.
Ja.
Charité, die aktuelle Staffel mit Moritz Fürmann.
Wir müssen die Immunreaktion bekämpfen, nicht das Paleobakterium. Deshalb werden auch die Phagen nichts bringen. Wir müssen neu denken.
Die Phagen sind das effektivste und zuverlässigste Mittel, das wir gegen multiresistente Bakterien haben. Und dieses Paleobakterium ist multiresistent.
Warum willst du nicht verstehen, dass es nicht mehr um den Erreger geht? Die Phagentherapie wird uns nur wertvolle Zeit kosten. Wir müssen sofort mit dem Heilversuch starten, um Herrn Baldwin zu retten.
Gerade weil wir keine Zeit mehr haben, können wir nicht noch mit unverlässlichen Methoden rumexperimentieren. Emilia?
Mach den Heilversuch.
Das kann doch nicht dein Ernst sein.
Die Charité wäre nicht die Charité, wenn sie nicht immer wieder neue Wege gehen würde. Wir befördern hier den Fortschritt.
Da kann man nur hoffen, dass bei eurem Fortschrittswahn die Menschen nicht vollkommen auf der Strecke bleiben.
Ja, Charité heute Abend im ersten, 20.15 Uhr geht es los mit Folge 3, direkt im Anschluss dann Folge 4. Gestern gab es schon Folge 1 und 2. Und wenn Sie Lust haben, können Sie sich das Ganze natürlich jederzeit auch streamen in der ARD Mediathek. Spielt jetzt die neue Staffel im Jahr 2049. Es geht dabei auch noch um ein Scoring vom Gesundheitsminister. Das ist ja auch ganz interessant, so eine Thematik zu sagen, wer wird überhaupt wie behandelt.
Naja, also Anfänge davon sind ja schon bei der Kfz-Versicherung zum Beispiel. Kannst du dich per App tracken lassen, dann kriegst du Vergünstigungen, wenn du besonders defensiv fährst. Ne? Und hier ist die Gesundheitsreform so angelegt, fiktiv, dass derjenige, der aktiv an seiner Gesundung mitarbeitet, Sport treibt, sich permanent checken lässt, dass derjenige bessere oder einfach die optimale Behandlung bekommt und Leute, die das nicht können und sich das eventuell auch nicht leisten können, immer zum Sport zu gehen oder die Zeit dazu gar nicht haben, dass es für die eventuell schwieriger werden könnte. Und ich finde das ganz spannend, dass mit unserer Serie da eigentlich wie so ein Diskursanstoß ist. Worauf steuern wir gerade zu und wollen wir eine Zweiklassenmedizin oder wollen wir das nicht? Das finde ich total toll, dass es so kontrovers diskutiert werden kann. Also.
Ja, wollen wir auch so einen gläsernen Menschen? Ne? Das fängt ja auch schon mit Bezahlsystemen an. Wenn die nur noch elektronisch funktionieren, dann kann das ja immer nachverfolgt werden, ob man denn im Sportstudio auch mal einen Beitrag bezahlt oder das eben nicht macht, sondern eben nur zum Bäcker geht, meinetwegen. Das sagt ja dann auch schon viel über die Persönlichkeit aus. Also es ist schon ein Szenario, was nicht unbedingt nur Freude auslöst, muss ich an dieser Stelle wirklich sagen. Ne?
Tatsächlich. Ja, also wenn es darauf hinausläuft, ist es definitiv schwierig. Da müssen wir gucken. Mhm. Aber es gibt gerade, also ich finde auch toll, dass alle Leute, die sich gerade mit Zukunft beschäftigen, Zukunftsforscher und auch diese Koryphäen an der Charité, die uns tollerweise beraten haben, wieder mal, wie sie das ja auch bei den historischen Serien gemacht haben, dass die eigentlich eine große Lust entwickeln, über Zukunft nachzudenken. Und das hat mich total zuversichtlich gestimmt, als ich diese Arbeit gemacht habe. Ich dachte, ja, das ist ja super. Das ist gar nicht alles so. Also natürlich wird hier dieses dramaturgische Mittel benutzt. Und es ist auch sehr spannend, wie damit umgegangen wird und was dadurch alles passiert. Aber andererseits ist es natürlich auch total aufregend, was alles möglich ist. Ne? Dieses Klinikum, wo wir gedreht haben, das gibt es.
Das muss ich noch mal eben sagen.
Und ich bin da reingekommen und dachte, ja, hier will ich sein. Also ich will da definitiv nicht sein, aber das ist ein Ort, die haben einen Heilwald, die haben da...
Ich möchte dazu noch mal eins sagen, ihr habt nämlich in Portugal gedreht, genau. Weil ihr befindet euch ja fiktiv in einer angenommenen Situation, dass die Temperaturen gestiegen sind. Deswegen habt ihr in Portugal gedreht, um einfach auch wärmere Gefilde dazu haben. Und das ist ein neues Krankenhaus, was gerade neu gemacht wurde. Im Hintergrund filmisch wurde der in Berlin, Grunewald und so weiter eingesetzt. Ne? Und ihr habt das eingeweiht, dieses Krankenhaus.
Genau, wir waren kurz vor Einweihung da und immer wenn wir unsere Sachen abgedreht hatten, wurde eröffnet. Also wir waren, es war ein Dreh auf der Flucht sozusagen.
Also Raum nach Raum wurde sozusagen von euch erst benutzt und dann konnte halt in die Allgemeinheit, in die Medizin tatsächlich weitergegeben werden.
Genau, wir mussten sozusagen fertig sein vor der Einweihung. Also die haben nicht auf uns gewartet, definitiv. Mhm.
Charité in der ARD Mediathek oder heute Abend 20.15 Uhr im Ersten. Ja, es ist absoluter Wahnsinn, wie sich die Charité entwickelt hat. Bis hin jetzt die neue Staffel zu diesem modernen Gebäude, was eigentlich in Lissabon steht. Moritz, wo entstehen eigentlich die meisten Liebesbeziehungen?
Die meisten Liebesbeziehungen? Auf der Arbeit.
So.
Stimmt es?
Es stimmt. Natürlich, natürlich. Da kommen sich die Menschen, da verbringt man viel Zeit miteinander, da kommt man sich näher, da lernt man sich kennen, da weiß man ja, wie man so ist.
Gar keine Ausnahme.
Da gibt es eine gewisse Schauspielerin namens Anna Schut. Wie seid ihr beiden euch als Geschwister näher gekommen?
Ja, in der Tat habe ich, in Düsseldorf war ich engagiert und spielte Stiva, den Bruder von Anna Karenina, als sie noch keine Karenina war. Und dann wurde engagiert aus München eine gewisse Anna Schut und die spielte dann Anna Karenina. Genau, da ist sie zu sehen. Und dann haben wir zusammen zwei Monate geprobt und irgendwann schaute ich sie dann bei der zweiten Hauptprobe an und dachte, das ist sie doch.
Das ist sie, ne?
Und beim Premierenapplaus ist es dann hinter den Kulissen passiert.
Die Anna war ja auch hier schon auf dem roten Sofa. Ich meine mich zu erinnern, dass sie auch erzählt hat, sie hätte an dir ganz schön rumgebaggert.
Also wenn, dann war es nicht sehr aufdringlich, sehr, sehr dezent, sehr geheimnisvoll, also, eine tolle Frau.
Also sag mal, wie mehr kann man Gentleman sein in dieser Situation? Wie mehr?
Ne? Ja, was soll ich sagen?
Ihr spielt ja auch zusammen oder habt zusammen auch im Tatort gespielt. Mhm. Schauen wir uns mal eine kurze Szene an. Tatort Dortmund.
Bei der nächsten Lieferung ist vielleicht mehr zu hören.
Ja, warum heute nicht?
Das Lokal war wieder erwartend stark besucht.
Gut, als Beweismaterial taucht das nicht auf, ist klar, oder? Sie wissen schon, wie das ist mit dem Persönlichkeitsschutz.
Wir haben einen Gerichtsbeschluss für die Abhörung.
Ja, und wenn es zum Prozess kommt, haut Ihnen der Anwalt das um die Ohren. Es liegt nichts vor, dass das Lokal von diesem...
Luca Modica.
In irgendeiner Form als Umschlagplatz für Drogen.
Einmal im Monat kommt da so ein Laster, die laden das Zeug um.
Was ist daran eindeutig? Haben Sie ein Foto mit Kokain drauf?
Hast du das nötig?
Amtshilfe gesucht.
So einen Typen.
Bei dem, was er hinter sich hat?
So viel, dass er nichts mehr vor sich hat. Denk doch mal nach, Martina.
Ah,
Spaß. Es ist schön. Man merkt, es ist gut. Es ist gut. Es passt gut zusammen.
Das ist toll, wenn man, also ich bin ja ein großer Fan meiner Frau, nicht nur privat, sondern auch als Schauspielerin. Das ist natürlich toll. Es gibt diesen Satz unter Schauspielern, man kann immer nur so gut sein wie der Partner.
Ja.
Und sie ist so eine tolle Schauspielerin. Auch der Jörg Hartmann als Faber, es sind so fantastische Kollegen. Und mit denen dann, wenn man sich so gut kennt, kann man besonders weit gehen. Und man kann, weil man diese Herausforderungen annimmt und natürlich noch versucht, den anderen zu kitzeln, das ist ganz toll.
Was heißt das genau, dieses, man kann noch weitergehen? Das heißt, man kann noch mehr in die Figur eintauchen, man kann noch näher von dem Gegenüber rauskitzeln?
Na, man vertraut sich einfach. Und das ist dann so ein, wirklich so ein Safe Space, in dem klar ist, das ist Spiel und das machen wir jetzt mit allem, was emotional möglich ist. Und das ist super spannend. Ja.
Du hast mal gesagt, es ist mit Anna einfacher zu drehen als zu leben.
Ich dachte, das wäre ein guter Witz, dass mir das Jahre später noch auf die Stulle gespielt wird.
Es bleibt das Internet, vergisst ja.
Ja, ja, schrecklich.
Ja, nee, aber wie ist das, wenn ihr euch privat, wenn ihr euch arbeitsmäßig so gut versteht, privat tickt ihr da schon auch anders? Thema Gegensätze ziehen sich an, unterschiedliche Interessen, die sich dann doch in so einer Energie vereinen?
Also ich würde immer sagen, wir sind echt einfach ein richtig gutes Team. So. Mhm. Und das ist natürlich dadurch, dass immer einer, oder oft, toi toi toi, einer von uns unterwegs ist und der andere mit den Kids, ist es natürlich auch gut, dass man so einen Teamgedanken immer hat und dass man das in guter Abstimmung miteinander hinkriegt und dass da kein Unterschied ist mit den Kids, sondern dass die sich auf was einstellen können. Also da sind wir, glaube ich, ganz gut. Ja. Mhm.
Cornwall, Wandern, war sehr erfolgreich für Anna, weil sie wollte gerne wandern. Daraus wurde denn doch nichts. Weil du hast dich mit den Kids zusammengetan, ne?
Nein, irgendwann war klar, dass als wir dann mit einem Rucksack über Leute, die so am Strand lagerten, so rüberstiegen und wir dann unbedingt noch zu unserem Zeltplatz mussten, haben wir uns irgendwann umgedreht und haben gesagt, wollen wir nicht auch einfach schwimmen gehen? Und dann sind wir schwimmen gegangen.
Ja, so. Ja, ist es ja auch, ne? Ja. Hauptsache, man macht es gemeinsam, ne?
Genau.
Ich finde das ganz interessant, als ich mir so deine Geschichte mal angeschaut habe. Du hattest im Grunde immer schon, seit Beginn deiner Studienzeit in Leipzig, hattest du schon Engagements am Theater oder auch am Fernsehen. Wie hast du auf dich aufmerksam gemacht?
Das ist schwer zu sagen, da musst du wahrscheinlich die anderen fragen. Aber ich hatte mit der Leipziger Schule eine tolle Theaterschule, wie ich finde. Also es war auch eine schöne Zeit für mich. Und dann hatte ich großes Glück, dass ich dann ein Engagement fast zufällig in Meiningen bekam. Da habe ich dann vorgesprochen und vorgespielt. Und dann war das so, dass ich auch nach Potsdam kam, ich so holter die Polter. Ich bekam irgendwie mit, da ist ein Vorsprechen, dann bin ich über Nacht einfach von Stuttgart, wo meine Eltern leben, bin ich dann in den Zug gestiegen und nach Potsdam gefahren und bin am Theater gewesen und habe gesagt, hier muss irgendwie ein Vorsprechen sein, da will ich sein. Ich habe mal mit denen telefoniert und dann sagt sie, ah, das ist hier nicht, da müssen wir woanders hin. Dann bin ich wieder durch die ganze Stadt gerannt und dann bin ich da rein und sagte, hallo, ich habe mit Herrn Laufenberg und dann winkte der mir zu und dann sagte er, naja, wenn Sie schon mal da sind, dann spielen Sie davor. Und dann habe ich noch eine Kollegin angerufen aus Potsdam, die Nika, die tollerweise gekommen ist, danke Nika. Und dann haben wir gespielt, die bekam dann sofort ein Engagement, hatte aber schon eins und ich war in so einer Auswahl und er sagte, er hat noch Vorsprechen, ich muss jetzt warten. Und am nächsten Tag fuhr ich dann nach Hause und dann rief er an und sagte, ich habe gar keine Vorsprechen mehr, kommen Sie. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was machen wir denn? Und er sagte, weiß ich selber noch nicht. Wir haben ja
machen Sie mal was.
Machen Sie doch. Und dann war die Geschichte so super, dass ich dachte, das muss man einfach machen. Und
wie einfach war dagegen, bei SOKO unterzukommen im Fernsehen?
Das war auch in Leipzig. Und die haben genau gegenüber von meiner Tür gedreht.
Guten Tag.
Und irgendwann habe ich auch mal Hallo gesagt. Und dann bekam ich tollerweise die Chance, da mitzuspielen. Und habe da tollerweise einen heutigen Regisseur kennengelernt, der damals da in dem Team mitarbeitete, Thomas Stuber, mit dem ich vor kurzem den Spuk unterm Riesenrad dann gedreht habe. Und dann haben wir mal richtig zusammengearbeitet. Das war echt toll.
Gehen wir noch mal in die Geschichte rein. Damals, erster Fernsehfilm.
Das war der erste Auftritt.
Erster Auftritt im Fernsehen mit der SOKO.
Oh.
Wofür brauchen Sie das? Ich schraube an Autos rum. Ist gut zum Händewaschen. Hier.
Meine Fresse, die haben es aber nötig. Los, einschmieren.
Was?
Ich habe einschmieren gesagt.
Warum waren Sie eigentlich mit Tina Garnes zusammen?
Weil Sie Liebe, verdammt.
Oder weil Sie ein schlechtes Gewissen haben.
Vielleicht saßen Sie ja am Steuer des Wagens, der Tina und das andere Mädchen überfahren hat, hä?
Ihr Schweine. Das hängt ihr mir nicht an. Hört ihr? Das hängt ihr mir nicht an.
Herrlich.
Stark.
Was? Wahnsinn, oder? Das hängt ihr mir nicht an. Ja, ja, ja. War da auch schon so ein Anker gelegt, so eine Lust gelegt? Fernsehen will ich auf jeden Fall auch noch mal weiter verfolgen, weil dann kam ja erstmal Theater viel mehr, aber schon diese Lust da?
Ja, das hat auch wahnsinnig Freude gemacht. Ich habe lustigerweise bei der Berlinale gerade den Marco wieder getroffen, mit dem ich da gespielt habe. Und das war eine schöne Erfahrung. Und das ist ja, es ist ein ganz anderer Beruf, beides hat was mit Menschen zu tun, aber es ist nachher auf der Bühne stehen, das machen wir nachher, dann ist es ja so, dass man alles nach draußen schicken muss und hier macht es die Kamera und man darf es eigentlich fast selber erleben. Ne? Mhm. Also es ist sehr unterschiedlich. Theater ist ein bisschen technischer, aber sehr, sehr geil, weil es natürlich live ist. Das macht wahnsinnig Freude. Also
wir sind auch live. Und was machen wir, was dazu passt? Wir gehen gleich ans Theater.
Cool.
Live natürlich. gibt der herrliche Geschichten. Vorher allerdings haben wir eine sensationelle Stimme für Sie. Also mindestens sensationelle Stimme. Bettina Lehnert.
An ihr Berufsleben erinnert sich Karin Lieneweg gern zurück. Seit fast 70 Jahren ist sie Schauspielerin und Sprecherin. Sie hat die Anfänge des Fernsehens in Hamburg miterlebt. Was ihr aber bis heute am meisten Spaß macht, ist ihre Arbeit als Sprecherin. Bei den 3 Fragezeichen ist sie die resolute Tante Mathilda.
Und noch Schmuck dafür bräuchte. Justus, mein Junge! Ich habe eben erst gesehen, dass du gestern nochmals versucht hast, mich zu erreichen. Dir ist doch hoffentlich nicht zugestoßen.
Angefangen mit den 3 Fragezeichen hat sie vor 45 Jahren.
Man muss ja versuchen, und das ist das, was ich spannend fand, man muss versuchen ja, das zu spielen, das zu sprechen, was dieser Mensch, den man halt spricht, was der macht. Gleichzeitig aber muss man auch selber bleiben.
Bis heute sind die Hörspiele ein unglaublicher Erfolg. Auch Heike Dine Körting, die Produzentin, hätte das anfangs nicht erwartet. Sie schätzt die unkomplizierte Zusammenarbeit mit Karin Lieneweg und freut sich immer noch, dass sie damals gleich den richtigen Blick für Tante Mathilda hatte.
Ja, was mache ich? Frau Lieneweg habe ich gekannt, über habe ich im Fernsehen früher gesehen. Ich glaube, in irgendeiner Krimiserie hatte sie mitgemacht.
Polizeifunk ruft war eine der ersten Krimiserien überhaupt im Fernsehen. In den 60er Jahren spielte Karin Lieneweg hier die Frau eines Polizisten in Hamburg. Die Serie war damals ein Riesenerfolg für das noch ganz junge Medium Fernsehen. Angefangen mit der Schauspielerei hat Karin Lieneweg als Statistin beim Theater, weil sie schnell Geld verdienen musste in der Nachkriegszeit. Als es später um größere Rollen mit viel Text ging, wäre sie fast gescheitert.
Ach Gott, ich hatte hier die beiden Zähne waren ganz weit auseinander. Und dadurch hatte ich einen ungeheuren Essfehler und fürzelte darum. So, und da haben die das gesagt. Die haben gesagt, das ist aber schade, weil du bist ein begabtes Mädchen, aber mit diesen Zähnen und ich bin, also ich habe gedacht, ich springe in die Alster. Also es war für mich, mein ganzes Leben war zu Ende. Und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen, ich lebte ja noch zu Hause. So, und meine Mutter sagte, jetzt gehen wir ganz schnell zum Zahnarzt. Das wird geändert.
1962 präsentiert sie essfehlerfrei eine der ersten Quizshows.
Karin Lieneweg, Fortuna. Ich wünsche Ihnen viel Glück und auch Ihnen, meine Damen und Herren, viel Glück fürs Raten und viel Spaß bei der Reise.
Das ist alles im Grunde genommen in dieser meiner Lebenszeit, ist das im Grunde alles entstanden. Und das finde ich so spannend. Also ich höre mir das immer an so, und es geht mir so durch den Kopf, was im Grunde genommen so ein Mensch, und ich bin ja nun wirklich schon uralt, was man alles erlebt in so einem Leben. Ne?
Ans Aufhören denkt sie noch lange nicht. Dafür macht ihr die Arbeit vor dem Mikro zu viel Spaß.
Tolle Stimme, tolle Frau, tolles Leben. Wie wichtig ist dir das Instrument Stimme?
Ich habe mich sehr früh damit auch mit tollen Schauspielerinnen und Schauspielern des Schauspiel Leipzig beschäftigen dürfen. Künstlerisches Wort hieß damals das Fach. Und da hat man so wirklich literarische und poetische Texte vorbereitet. Und lustigerweise habe ich jetzt gerade ein Konzert, Viktor Ullmann, Kornet Rilke im Partikasaal in der Hochschule in Düsseldorf. Und da kommt ein Ausschnitt eines Gedichts vor, was ich in meiner Studienzeit mal gemacht habe. Und das habe ich jetzt gerade vorbereitet. Das ist am 25. April in Düsseldorf. Und habe das gelesen und dachte, ich kenne das.
Das kennst du doch. Das ist so.
Das war so toll. Und mit Sprache sich so zu beschäftigen, ist fantastisch. Und jetzt gerade, wo drei Fragezeichen kommen, ich habe mit Olli Rohrbeck auch mal ein
Live-Spiel. Der Justus spricht, genau. Justus Jonas. Ne?
Und der, mit dem haben wir ein Live-Spiel gemacht, mit Bela B. auch von den Ärzten. Das war auch eine tolle Erfahrung. Und dieses Zuhören ist immer wieder sehr beliebt. Also, oh, ich kann mich gar nicht satt sehen hier im Theater.
Wir sind hier im Schauspielhaus Düsseldorf. Dort hat Moritz eine lange Zeit verbracht, eine sehr erfolgreiche Zeit verbracht. Aber ich möchte natürlich vorher von dir wissen, wie das eigentlich alles so anfing. Der Sturm von Shakespeare. Das ist ja im Grunde das auslösende Moment in deinem Leben gewesen.
Ja, so ein bisschen. Ich war ganz klein, vor meinem 5. Geburtstag. Mein Vater hat mich mit ins Staatstheater Kassel genommen, zu einem Soloabend eines Künstlers aus San Francisco, Der Sturm. Und dann saßen außer meinem Vater und mir noch drei andere Leute im Zuschauersaal. Und der Mann hat gesagt, ich bin jetzt aus San Francisco gekommen, aber für Sie spiele ich dann doch. Und das hat mich offensichtlich so beeindruckt, mein Vater auch, dass er dachte, er muss zu meinem 5. Geburtstag mitsamt den Eltern meiner Freunde und meiner Freunde in unserem Hobbykeller dann den Sturm aufführen. Und dann bekam ich die Prospero-Krone auf. War nicht meine Lieblingsrolle. Ich hätte so wahnsinnig gern den Luftgeist.
Prospero ist ja derjenige, der sozusagen verbannt wird, genau, auf eine Insel und dann wieder zurückkommt und so weiter. Ne?
Da ist das Bild, genau. Ich war nicht so happy. Ich wäre lieber Ariel, der Luftgeist gewesen. Aber dann hat ein Vater, der war Chemiker, hat dann so Trockeneis rumgegossen und dann waberte es durch unseren Keller und wir waren dann auf dieser Insel.
Ist doch mega.
Das war toll, ja, Wahnsinn.
Und dann hast du viel an der Schule, auch Theater gespielt, hast dich sehr damit beschäftigt, mit diesem Thema. Warum hast du dann, als es soweit war, Schauspielschule oder was anderes, warum hast du dich dann erstmal für Jura entschieden?
Also wir haben in einer Theater-AG gespielt und die Lise Beuchert, ganz liebe Grüße, die habe ich sehr bewundert, die hat das ganz toll gemacht und dann hat sie aber in der Endrunde das immer nicht geschafft. Und dann dachte ich, wenn es die Lise nicht schafft, warum soll ich das dann schaffen? Und dann habe ich über Freunde meines Vaters die Kinder kennengelernt, die machten fremdsprachenspezifisches Jura in Passau. Und dann dachte ich, na, ist ja super, Sprachen und auch noch Jura, damit kann ich dann nachher alles machen.
Kannst du Geld verdienen,
ja, das wird richtig. Die Motivation war leider zu wenig, um Jura durchzustehen. Und dann habe ich mich nach 3 Semestern dazu entschieden, irgendwie das sein zu lassen.
Was macht die Lise eigentlich jetzt?
Das weiß ich, die macht, glaube ich, was mit Sozial auch. Das
ganze, also das Schauspiel ist ganz raus, ne?
Ja, leider.
So, und dann hast du, pass auf, und dann hast du, du hast es vorhin schon gesagt, und dann hast du Schauspielschule gemacht in Leipzig, bis nach Potsdam, hast gehört, da ist was Neues im Gange. Über die Umwege hast du dich da beworben, bis zum Vorsprechen gekommen. Und zwar bei, Achtung, Uwe Laufenberg. Hier ist er, der Uwe.
Hallo Moritz. Du bist der Mann, der weiß, was er will und trotzdem nie seinen Humor verloren hat und so nett zu allen Leuten ist. Ich werde nie vergessen, wie du vorgesprochen hast, obwohl du gar keinen Vorsprechtermin haben konntest. Und bist einfach gekommen und hast gesagt, ich muss hier vorsprechen, ich will hier hin. Und dann hatten wir 5 wunderbare Jahre in Potsdam, wo du zum Teil über 35 Vorstellungen im Monat gespielt hast. Es wird mir immer unvergesslich bleiben. Du bist einer der Größten, einer der Besten. Einer der freundlichsten, einer der sympathischsten und mir ganz tief am Herzen. Herzliche Grüße, dein Uwe.
Das ist ja unglaublich.
Wie nett, wie schön. Und wenn man so eine lange Zeit so eng mit jemandem war, so eng gearbeitet hat, das ist doch, ist ja so eine Art Mentor für dich, der dich auch so, ja, so hat entwickeln lassen?
Also er ist auf jeden Fall jemand, der das Theater total liebt und einen dann auch gefordert hat und aber auch sehr, sehr gefördert hat. Mhm. Also das war, ich habe da unfassbar tolle Rollen bekommen und große Chancen und durfte mich da auch sehr ausprobieren. Und wenn man 36 Vorstellungen im Monat spielt, vormittags für Kinder, die Kuh Rosmarie, und abends dann noch für die Erwachsenen, ich glaube, ich hatte 2 freie Tage in dem Monat, dann tobt man sich da so richtig aus. Und das ist was auch mein großer Professor Kiesewetter, der an der Schauspielschule gesagt hat, gerne ein Theater, wo du spielen kannst, spielen, spielen, spielen. Und das war was, das habe ich geliebt. Und die Chance habe ich eben von Uwe bekommen. Danke für die lieben Grüße.
Dann Schauspielhaus Düsseldorf, lange Zeit. Anna da kennengelernt. Aber dann ist irgendwie Theater doch so familienunzuträglich, kann man das sagen, mit Kindern. Wird schwer, ne?
Ja, das war für uns wichtig, dass, also ich habe dann ganz viel Theater noch gemacht und dann war irgendwann die Frage, gehe ich Theater spielen und dann ist jemand anderes bei den Kindern oder bin einfach ich bei den Kindern und erlebe das mit und dann war das die beste Chance für uns auch als Familie und das war total super. Und dann kam mit einem großen Glück die Idee von Gitta Uhlich, ganz liebe Grüße, ob ich nicht Lust hätte, im Bremer Tatort dann meine erste Riesenrolle zu spielen. Ja.
Und, Nachtschicht war das damals.
Nachtschicht, ne? Nachtsicht.
Nachtsicht,
genau.
Nachtsicht,
ja, das genau. War, und das war mit Florian Baxmeyer eine unfassbare Erfahrung, so einen Film zu machen, der war richtig extrem und war toll, auch mit Rainer Bock und mit Angela Reuss zu spielen. Also es war ja, für mich dann die Eintrittskarte und dann wechselte sich das so ab und löste sich ab. Und aber ich bin dem Theater Düsseldorf für immer dankbar und sehr verbunden. Und toi, 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 vielleicht haben wir noch mal die Gelegenheit.
Und weil du ja Hobbyhornist bist, da haben wir jetzt was, nämlich die Men in Blech, Georg Beinlich.
Der mit der Posaune tanzt, das ist Wassily Goron, Bandleader und Choreograf der Men in Blech. Seine Band braucht weder Strom noch Soundcheck. Die Musiker kommen aus Italien, Brasilien, Kuba und Hamburg. Ihre Blaskapelle äußerst mobil.
Das ist ein bisschen Sport, das ist schwierig, aber das Publikum reagiert sehr gut. Und wir sind fürs Publikum hier und ich spiele keine Musik für Musiker.
2007 gründete der Ostukrainer Men in Blech. Zuvor spielte er Posaune in einer Salsa-Band, tanzte auch gerne. Warum nicht beides kombinieren, so seine Idee. Der erste Auftritt, Uni Hamburg. Seither tourt die Band mit wechselnder Besetzung quer durch Europa. Heute in der Hamburger Mönckebergstraße. Für 4x30 Minuten muss die Puste reichen. Wassily hält sich mit Kickboxen fit. Die Choreografie durchaus anspruchsvoll. Besonders für Trompeterin Wiebke Hahn. Gerade neu dabei.
Man muss immer gut Luft holen, aber die Choreos sind zum Glück auch so gemacht, dass man beides handeln kann irgendwie. Aber man muss das üben, seine Arten einteilen und sich auch vornehmen, okay, hier atme ich, gleich muss ich spielen, jetzt muss ich mich wieder auf die Schritte konzentrieren. Das muss man ja, im Kopf gut mental vorbereiten. Ja.
Neue Bandmitglieder lässt Wassily erst vortanzen. Denn Musiker, die beides können, sind rar.
Ich habe in Kindheit Zirkus gesehen, also wo die Bären tanzen und Schlittschuhe fahren können. Und dachte mir, mit Musiker kann man das auch selber machen. Also es war ein sehr naiver Gedanke, aber trotzdem habe ich geschafft. Also wir trainieren sehr oft.
Tanz und Schalldruck. Faszinierend.
Mega cool. Gerade weil die dazu auch ein bisschen tanzen und das einfach anders interpretieren und eine Kombination von mehreren Musikstücken, also Stilen haben. Ich finde das echt total cool.
Ich glaube, das macht denen auch richtig Spaß. Das sieht man jedenfalls.
Früher hatte Wassily weniger Spaß. Posaune lernte er beim russischen Militär. Damit dort auch mal Freude einkehrt, schickte er Aufnahmen seiner Band an einen befreundeten Militärkapellmeister. Aber
die haben das probiert, also ungefähr 3 Monate. Und die haben musikalisch alles haben die geschafft, aber nicht choreografisch. Also deswegen, also es ist wirklich schade. Ich möchte gern, dass jemand mich vielleicht kopiert oder das Gleiche macht. Also ich würde das gern sehen.
Marschieren zur Musik, das können viele Blasmusiker. Aber dazu tanzen, das können wohl nur die Men in Blech.
Wow, was für eine coole Truppe. Mein Gott nochmal, wirklich. Und Moritz versucht schon die ganze Zeit irgendwo mit reinzugehen, so in die Melodie, ne? Ich musste das eben nochmal filmen für Social Media. Das ist für Instagram. Moritz, Horn, ja. Wie kommst du dazu?
Meine Mutter hat mich beobachtet, als ich zum Blockflötenunterricht auf die Straße gegangen bin und dahin bin und keine Lust mehr hatte. Und ich habe wohl aus Wut in den Notenständer gebissen. Mhm. Und das hat sie durch das Küchenfenster beobachtet und hat sie gesagt, okay, er darf was anderes machen. Und dann flatterte bei uns vom Posaunenchor Niederfellmer der Zettel rein. Und dann guckte man meinen Mund an und sagte, du solltest vielleicht Horn spielen.
Du solltest Bariton. Das Horn spielen. Genau. Warum? Weil der Mund...
Ich glaube, Trompete, eine ganz enge, das hätte ich nicht geschafft.
Muss ich ein bisschen kleiner.
Das ist eine Ansatzfrage, wie man so sagt.
Wie ehrgeizig bist du da so beim Hornspielen? Also was willst du erreichen, sagen wir es mal so noch?
Also das war Gemeinschaft und Jugend und das waren wirklich tolle Erlebnisse und es war wirklich schön. Und dann irgendwann als Schauspieler merkte ich, kann nicht mehr regelmäßig da hingehen. Ich glaube, ich bringe das jedes Mal, wenn jemand von Musik spricht, schrei ich hier. Und dann habe ich es im Theater und irgendwann haben wir da Wasser reingefüllt, als es um Leonardo da Vinci ging. Und dann hat das gegluckert und die Kinder haben mit großen Augen zugehört.
Super.
Das ist faszinierend, ja.
Und wie ehrgeizig bist du beim Radfahren?
Sehr ehrgeizig.
Hallo, da haben wir einen wunden Punkt. Ich weiß, du möchtest da unbedingt noch was machen. Du fährst viel Fahrrad, ne?
Ja, also ich würde gerne einmal über die Alpen rüber nach Italien. Aber da muss ich mich, glaube ich, noch echt gut vorbereiten. Aber ich trainiere jeden Sommer. Mhm. Mal gucken.
Und jetzt am 12.04. möchte ich noch mal dringend erwähnen, gibt es das Kurzfilmfestival in Bremen.
Das Filmfestival in Bremen. Und wir laufen mit unserem Kurzfilm,
letzte Ausfahrt
Oberhausen, ach so, ja, so ist es, den wir zusammen mit Eitel Sonnenschein aus Köln gemacht haben, die mich ermutigt haben, einfach meine Filmidee umzusetzen und einen Trailer zu drehen. Das haben wir an 4 Tagen mit Freunden und unter anderem auch meiner Frau gedreht. Und Serkan Kaya spielt die Hauptrolle. Und beraten wurden wir von Corinna C. Pötter. Und jetzt haben wir daraus sogar einen Kurzfilm geschnitten, mit dem wir schon 4 kleine Preise gewonnen haben.
Super.
Und in Bremen können Sie das am Freitag und Samstag sehen.
Ich finde das so cool. Du bist so ein experimenteller Typ, der gerne so alles so ausprobiert.
Ja, es war irgendwie, ich konnte mir nie vorstellen, warum sitzen Leute da unten und machen Regie. Und dann habe ich das jetzt gemacht und diesen Stoff mit meinem Freund Sascha L. Schmidt geschrieben und habe jeden Tag Tränen gelacht. Das war so schön, dass ich denke, ja, vielleicht wird es ja jetzt auch ein bisschen Regie.
Toi, Moritz, toi. Ich danke dir ganz herzlich, dass du unser Gast warst.
Ja, schön war das bei euch.
Danke. Heute Abend wieder in der Charité zu sehen. Morgen kommt der Mann, der gerne einmal den Finger in die sportlichen Wunden legt. Klare Worte von Marcel Reif morgen. Und jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Tschüss und schönen Abend wünsche ich Ihnen. Ciao.